Vergangen ist der lichte Tag. Vom Zauber der Nacht. Feature von Hans-Joachim Simm.
Vom Leuchten der Wörter in der Nacht hat der nicaraguanische Dichter, Priester und Politiker Ernesto Cardenal 1960 geschrieben. Was zunächst romantisch klingen und an die Begeisterung nächtlichen Schreibens denken lassen mag, entpuppt sich gleich zu Beginn des folgenden Gedichts als desillusionierte Absage an die Romantik und den Zauber der Nacht. Denn die moderne Lichtreklame hat den Glanz der Sterne, den Mondschein und auch die poetischen Motive, die die Nacht bereithält, durch grellbunte Farben überstrahlt. Statt Geborgenheit und angenehmer Träume bringt sie kommerzielle Signale in flackernder Leuchtschrift hervor, denen Chorgebet und heimelige Kirchenbeleuchtung unterlegen sind. Damit droht der Zauber der Nacht zu erlöschen, wenn er nicht gar zum Albtraum wird.
In der Nacht leuchten die Wörter. Pepsi-Cola, Palmolive, Chrysler, Colgate, Chesterfield. Erlöschen und flammen auf. Und erlöschen und flammen auf. Rote, grüne, blaue Lichter an Hotels und an Bars und an Kinos. Die Trappisten erheben sich zum Chorgebet und entzünden die fluoreszierenden Lampen und öffnen die großen Psalter und Antiphonen inmitten von tausenden Radios, inmitten von tausenden Fernsehern. Das sind die Lampen der klugen Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, in der Nacht der Vereinigten Staaten.
Doch jahrhundertelang konnte die Nacht ihren Zauber, ihre Magie und ihre Geheimnisse bewahren, anheimelnd oder unheimlich. Johann Gottfried Herder, Generalsuperintendent in Weimar, hat als Anreger des Sturm und Drang und der Klassik die Umbruchzeit, in der er lebte, maßgeblich geprägt. Mit seiner Deutung der Nacht und des Kosmos steht er für den allmählichen Wandel von der traditionellen zu einer neuzeitlichen Weltanschauung.
Hohe Nacht, ich knie vor deinem Altar. Alle Funken des allweiten Äthers sind das Stirnband deiner heiligen Schläfe, voll von Gottes Schrift. Wer kann sie lesen, diese Flammenschrift des Unerschaffenen auf der Stirn der Nacht? Sie spricht: Jehova ist nur einer, und sein Nam unendlich, und sein Kind die Nacht. Ihr hoher Name heißt Geheimnis. Ihren heiligen Schleier deckte niemand auf. Sie hat geboren, Welten, Räume, Zeiten. Ihren Kindern stehen ewig vor Gesetz und Ordnung, Lieb und strenges Schicksal. Alle leitend zum lebendigen Vater.
Kaum ein Naturphänomen hat die Poesie derart stark begeistert wie die Nacht. In der Häufigkeitsskala poetischer Themen dürfte sie nach Tod und Liebe den dritten Platz einnehmen. Persönlich ergriffen und mit fast erotischem Affekt hat Novalis vom Geheimnis der Nacht gesprochen. Seine Hymnen an die Nacht sind die wohl bedeutendsten Zeugnisse der dichterischen Anziehungskraft der Dunkelheit. Sie zeigen die Allgewalt der Finsternis ebenso wie die Kraft der Poesie, das Chaos zu bändigen. Paradox mutet es an, wenn Novalis davon spricht, dass erst die Nacht unsere Augen öffnet.
Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen und verschluckt der Wehmut weiche Luft. Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor, dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun, wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere. Unbedürftig des Lichts durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe. Sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht. Zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht wird.
Von der sinnstiftenden Mission der Poesie überzeugt, hat Rainer Maria Rilke dem Dichter eine erlösende Rolle zugewiesen. In dem frühen Gedicht aus dem Jahr 1899 kehrt er das Verhältnis von Gegenstand und dessen Betrachtung nahezu um. Die Dinge leben von der Wachheit und Freude, die die Dichtung vermittelt. Das Wort Hefte, das Rilke hier verwendet, meint Riegel, Schloss, Kerker, ein ungewöhnlicher Plural von Haft.
Es ist die Stunde, da der Tag nicht mehr die Dinge eng an seine Dienste bindet. Sie haben alle andere Gesichter. Die Nacht ist nah, und ihre vielen Lichter sind unterwegs. Auf weiten Wiesen windet es sanft und warm vor ihnen her. Da denken alle Dinge an den Dichter, von dessen Freude sie noch immer leben und ob er kommt auf weiter Wiederkehr, um ihnen ihren letzten Sinn zu geben, der sie so schwer wie satte Truhen macht. Dann können sie die Menschen nicht mehr tragen in ihre kleinen, ängstlichen Geschäfte, sie nicht mehr zwängen in die engen Hefte, darinnen sie die Stirnen sich zerschlagen. Und reich und riesig wie ein Siegerwagen rollt ein Gefühl durch ihre dunklen Säfte. So dämmern sich die Dinge in die Nacht. Der Dichter aber sammelt seine Kräfte, um ihnen bald ihr Eigenstes zu sagen. Und seine Seele ragt und wacht.
Der Kampf zwischen Tag und Nacht, der Wechsel von Licht und Finsternis bestimmt nahezu alle Mythologien, die ägyptische genauso wie die griechische, die römische wie die germanische und die fernöstlichen Mythologien, meist übertragen auf die Dualität von Gut und Böse, von Frieden und Streit. In der griechischen Mythologie galt Eris, der Streit, als eine Tochter der Nacht. Andererseits war der Nachtraubvogel, die Eule, wegen ihres nächtlichen Umherschweifens als Symbol der Weisheit der Göttin Athene geweiht. Umfangreiche Glaubensgebäude und ganze Weltaltertheorien gründeten auf dem Wechsel von Tag und Nacht. Fast überall sah man in der Nacht nicht nur ein unheimliches Treiben und die Nähe zum Tod, sondern glaubte darin auch die Voraussetzung für den Tag, für das Leben und schließlich für eine heilige Zeit zu erkennen.
Vergangen ist der lichte Tag, von Ferne kommt der Glockenschlag. So reißt die Zeit die ganze Nacht, nimmt manchen mit, der's nicht gedacht, lautet die erste Strophe von Josef von Eichendorffs Nachtlied.
Wenn die Dunkelheit hereinbricht, ist es Zeit, Segen zu spenden, um Gefahren abzuwehren, Sorgen zu vertreiben, Einsamkeit zu bewältigen. mit religiöser Zuversicht und Dankbarkeit, tröstlich besungen in den Kirchenliedern des Dichters und Geistlichen Paul Gerhard. Später wird die Nähe zur Natur aufgerufen. Mit ihr kehren Ruhe und Frieden ein.
Der Abend ist die Zeit für Gebete, für Schlaf- und Wiegenlieder, in denen neben der persönlichen Lebenssituation manchmal auch größere gesellschaftliche Zusammenhänge angedeutet werden. Eines der bekanntesten Nachtgebete ist Luise Hensels »Müde bin ich, geh zur Ruh«, das freilich immer wieder zu Karikaturen provoziert hat. Hinter der scheinbaren Naivität eines anderen Nachtgebets, das sich in der Gedichtsammlung »Des Knaben Wunderhorn« findet, lässt sich ein realer Bezug auf die erschreckend hohe Kindersterblichkeit jener Zeit herauslesen.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Dass Autoren Gedichte und Gebete für Kinder verfassen, ist nicht auf die Zeit der Romantik und des Biedermeier beschränkt. Im Jahr 1898 erschien das »Schlaflied für Mirjam« des Österreichers Richard Bär Hofmann, ein Jahr nach der Geburt seiner Tochter.
Schlaf, mein Kind, schlaf, es ist spät. Sieh, wie die Sonne zur Ruh dort geht, hinter den Bergen stirbt sie im Rot. Du weißt nichts von Sonne und Tod, wendest die Augen zum Licht und zum Schein. Schlaf, es sind so viel Sonne noch dein. Schlaf, mein Kind, schlaf ein. Schlaf, mein Kind, der Abendwind weht. Weiß man, woher er kommt, wohin er geht? Dunkel, verborgen die Wege hier sind, dir und auch mir und uns allen, mein Kind. Blinde, so gehen wir und gehen allein, keiner kann keinem Gefährte hier sein. Schlaf, mein Kind, schlaf ein. Schläfst du, Mirjam? Mirjam, mein Kind. Ufer nur sind wir, und tief in uns rinnt Blut von Gewesenen. Zu kommenden Rolls, Blut unserer Väter, voll Unruh und Stolz, in uns sind alle. Wer fühlt sich allein? Du bist ihr Leben. Ihr Leben ist dein. Mirjam, mein Leben, mein Kind. Schlaf ein.
Um das Einschlafen zu erleichtern, böse Geister zu bannen und gute Träume zu wecken, werden Geschichten erzählt, keineswegs immer nur erfreuliche, gerade zur Abwehr auch erschreckende Märchen und Gespenstergeschichten. In der Sammlung »Tausend und eine Nacht« rettet der Vortrag von Geschichten selbst und damit das Wachbleiben der Erzählerin Scheherazade das Leben.
In dem Gedicht mit dem Titel »Hyazinthin« aus dem Jahr 1851, die Hyazinthe galt als Symbol der Zuneigung und Treue, klagt Theodor Storm über die Abwesenheit der Geliebten, die sich offenbar fern von ihm auf einem nächtlichen Fest befindet und ihn, aus Sorge, vielleicht verbunden mit ein wenig Eifersucht, nicht schlafen lässt.
Fern hallt Musik, doch hier ist stille Nacht. Mit Schlummerduft anhauchen mich die Pflanzen. Ich habe immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen. Es hört nicht auf, es rast ohn Unterlass. Die Kerzen brennen und die Geigen schreien. Es teilen und es schließen sich die Reihen und alle glühen. Aber du bist blass und du musst tanzen. Fremde Arme schmiegen sich an dein Herz, o leide nicht Gewalt. Ich sehe dein weißes Kleid vorüberfliegen und deine leichte, zärtliche Gestalt. Und süßer strömend quillt der Duft der Nacht und träumerischer aus dem Kelch der Pflanzen. Ich habe immer, immer dein gedacht. Ich möchte schlafen. Aber du musst tanzen.
Ein friedliches Träumen wird möglich, wenn die Stille beruhigt. Allenfalls das Rauschen des Wassers mag zu hören sein. Clemens Brentanos Brunnengedicht greift einige der Nachtmotive auf. Die Metapher der blauen Himmelsdecke erinnert an den gemalten Sternenhimmel im legendären Bühnenbild von Karl Friedrich Schinkel zu Mozarts Zauberflöte.
Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Hörst du, wie die Grille zirpt? Stille. Stille, lass uns lauschen. Selig, wer in Träumen stirbt. Selig, wen die Wolken wiegen, wem der Mond ein Schlaflied singt. O, wie selig kann der fliegen, dem der Traum den Flügel schwingt. Dass an blauer Himmelsdecke Sterne er wie Blumen pflückt. Schlafe, träume, flieg. Ich wecke bald dich auf und bin beglückt.
Am 12. Februar 1776 schrieb Johann Wolfgang Goethe das berühmte Wanderers Nachtlied an die Wand einer Hütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. Ein nächtliches Sprechen, ein Flüstern, resignativ und gleichermaßen voller Erwartung dessen, was letztlich auf Erden nicht zu finden ist. Angesprochen wird der Friede selbst. Von einer Gottheit ist keine Spur.
Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm. Ach, komm in meine Brust.
Der zweite Teil dieses Liedes kündigt die Hoffnung auf Frieden erst nach Auflösung aller irdischen Bindungen an.
Ein Gleiches. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, Walde, ruhest du auch.
Vertauschungen und Verwechslungen finden in der Nacht statt. Im Jahr 1809 erschien Goethes Roman »Die Wahlverwandtschaften«. Eduard, adliger Gutsbesitzer, verheiratet mit Charlotte, engagiert den ihm befreundeten Hauptmann als Helfer bei der Landvermessung und zur Gestaltung der Gartenanlagen. Charlotte nimmt ihre elternlose Nichte Ottilie zu sich. Das junge Mädchen und der labile Eduard werden zueinander hingezogen, wie auch Charlotte und der Hauptmann füreinander Sympathie empfinden. Nach der Feier von Charlottes Geburtstag verbringen sie und Eduard die Nacht miteinander. Dabei sind sie jedoch in ihrer Fantasie mit dem jeweils anderen vereint, worin sie selbst einen doppelten Ehebruch sehen.
Schlafwandler verlieren des Nachts die Orientierung. In einer großartigen Satire hat Jean-Paul das Phänomen des Somnambulismus karikiert. Die Titelfigur seiner Erzählung »Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz«, ein Militärgeistlicher und Überlebenskünstler, der, wie es heißt, aus bedeutenden Schlachten Reißaus genommen hat, begibt sich zu seinem Vorgesetzten in Flätz, um sich zu rechtfertigen. Schmelzle muss in dem Ort übernachten.
Mir war's überhaupt von jeher unbegreiflich, wie so viele Menschen zu Bette gehen und darin gesetzt liegen können, ohne zu bedenken, dass sie vielleicht im ersten Schlafe sich aufmachen als Nachtwandler und auf Dächer hinauskriechen und irgendwo erwachen, wo sie den Hals brechen und den Rest. Ja, es wäre mir schon Gefahr genug, wenn ein unbescholtener Mann, ein Feldprediger, im eigenen Bette einschliefe und etwa auf den Seidenpolstern im Schlafgemache der vornehmsten Dame in der Stadt aufwachte, von der er vielleicht sein Glück erwartet. bin ich zu Hause. So wag ich wenig mit Schlaf. Weil ich, da meine rechte Fußzehe jede Nacht mit einem 3 Ellen langen Wickelbande, ich nenne es scherzend unser ehrliches Band, an die linke Hand meiner Frau angeschlungen wird, die Gewissheit habe, dass ich, falls ich aus dem Bettarrest herausginge, mit dem Sperrstrick sie wecken und ich folglich von ihr als meinem lebendigen Zaun an der Nachtschnur wieder ins Bett würde zurückgezogen werden. Im Gasthof aber konnte ich nichts tun, als mich einige Male an den Bettfuß schnüren, um nicht zu wandern. Obgleich alsdann einbrechende Spitzbuben neue Not mitbringen konnten. Ach, so gefährlich ist alles Schlafen, dass leider jeder, der nicht auf dem Rücken wie ein Leichnam daliegt, besorgen muss, mit dem Ganzen schlafe auch ein oder das andere Gliedmaß, ein Fuß, ein Arm ein. Und dann kann das entschlummerte Glied, da es in der medizinischen Geschichte gar nicht daran an Exempeln fehlt, am Morgen zum Amputieren gereift da liegen. Deshalb lasse ich mich häufig wecken, damit nichts einschläft.
Manchmal wird die Nacht zum Tag gemacht, nicht nur von Nachtschwärmern, wenn sie das Nachtleben der großen und kleinen Städte anzieht. Nachtwachen und Nachtwächter sollen helfen, Unsitten zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. Über die Identität des Autors, der sich hinter dem Pseudonym Bonaventura verbarg, wurde viel gerätselt. Inzwischen gilt der Braunschweiger Theaterdirektor und Schriftsteller August Klingemann als Verfasser der Nachtwachen des Bonaventura aus dem Jahr 1804. Der Erzähler dieser Nachtwachen ist von der Welt enttäuscht. Nach verschiedenen Berufen wie Schuster, Dichter, Marionetten und Schauspieler gelangt er zu der Einsicht, dass einzig der Beruf des stets an die Vergänglichkeit gemahnenden und auf der Schattenseite der Menschheit beheimateten Nachtwächters sinnvoll sei in einer verkehrten, jedes metaphysischen Sinnes beraubten Welt.
Die Romantiker besangen nicht nur den Zauber und die Würde der stillen und friedlichen Nacht. Nicht weniger waren sie von der anderen Seite der Wirklichkeit fasziniert, der sie mit sogenannten Nachtstücken eine Stimme gegeben haben. Über die Nachtseite der Naturwissenschaft hielt der Arzt Gotthilf Heinrich Schubert 1808 einflussreiche Vorträge. Die Zeit wurde neu erfahren, Gewissheiten schwanden. Die beginnende Technisierung der Lebenswelt wurde begrüßt und zugleich in Frage gestellt. Der blauen Blume einer verheißungsvollen, utopisch ausgerichteten Weltauffassung stand die schwarze Romantik gegenüber, die die irrationalen, psychischen Eigenschaften betont und von der Erscheinung des Bösen fasziniert ist, in Abkehr von der Aufklärung und als Reaktion auf die Französische Revolution.
In seinen Nachtstücken, entstanden in den Jahren 1814 bis 1817, wendet sich E.T.A. Hoffmann dem Bedrohlichen und Unheimlichen im Menschen zu, den dunklen Kräften und dämonischen Mächten. Mehr als auf die Fantastik einer Märchenwelt kommt es ihm auf die Darstellung seelischer Phänomene an. Sie will er verstehen und künstlerisch begreiflich machen. Zu diesen Nachtstücken gehört Der Sandmann als eine der unheimlichsten Geschichten Hoffmanns, die später auch Sigmund Freuds Interesse weckte. Die Ereignisse um den Studenten Nathanael werden in einer Reihe von Briefen geschildert, wodurch die unheimliche Wirkung noch gesteigert wird. Die Begegnung Nathanaels mit einem Wetterglashändler namens Coppola, ein Wetterglas, ein Glasrohr, gefüllt mit Kupfersulfat und Wasser, sollte meteorologische Voraussagen ermöglichen, weckt traumatische Kindheitserinnerungen an den gefürchteten Advokaten Coppelius, den er als Kind mit dem die Kinderaugen stehlenden Sandmann des Ammenmärchens identifizierte, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der ihn und seine Braut Clara zerstören will. Nathanael schreibt an den Freund Lothar:
»Grässlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. So wie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf »Der Sandmann« konnte die Mutter aus mir herausbringen.
Ich lief darauf in das Schlafzimmer und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns. Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl nicht ganz seine Richtigkeit haben könne. Indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst und Grauen. Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg. Dann kam er öfter hintereinander. Jahrelang dauerte das. Und nicht gewöhnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk. Nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Sandmanns.
Die andere nächtliche Seite der Wirklichkeit ist die des Grotesken, Pathologischen und der Lügen. Im Motiv des Doppelgängers wird die Persönlichkeitsspaltung dargestellt, nicht nur in den Romanen E.T.A. Hoffmanns. Den nicht mehr aufzulösenden Antagonismus zwischen einer bürgerlichen Existenz und einem völlig entgegengesetzten nächtlichen Treiben hat der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson in der Schauernovelle »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde« von 1886 gestaltet. Der tagsüber als Arzt arbeitende Dr. Jekyll verwandelt sich des Nachts in den wütenden Mörder Hyde, der am Ende seine Verwandlung in das Böse nicht mehr rückgängig machen kann.
Doch mehr als das Wissen oder die Vermutung unheimlicher Schattenseiten der Wirklichkeit bestimmen die unmittelbaren Naturerscheinungen den literarischen Umgang mit der Nachtthematik. Geradezu mondsüchtig sind manche Dichter des 19. Jahrhunderts. Vorher schon, von Friedrich Gottlieb Klopstock oder Johann Wilhelm Ludwig Gleim, wurde der Gefährte der Nacht Gedankenfreund genannt, der die Fantasie anregt, die Einsamen ihrer Verstorbenen gedenken lässt und die Beladenen tröstet.
Das Abendlied des Matthias Claudius von 1778, für das Paul Gerhardts vielgesungenes Lied »Nun ruhen alle Wälder« als Vorlage gedient hat, wurde seinerseits zum Vorbild für die uneingeschränkte Zustimmung zur Schöpfung, in der der Dichter den Grund seiner Geborgenheit sieht. Dabei treffen Bescheidung und Zuversicht, Beschränkung auf das Irdische und Erwartung des Himmels in eins zusammen, wie der Alttestamentler Christoph Levin bemerkt hat. Weder pathetisch noch peinlich schlägt das Gedicht mit seinem für das 18. Jahrhundert recht ungewöhnlichen Schluss den Bogen vom Makro zum Mikrokosmos, von Gott zu unserem Nachbarn.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unseren kranken Nachbar auch.
Mit Goethes zwischen 1776 und 1778 entstandenem Gedicht »An den Mond« wird dem Motiv die Idee der Freundschaft hinzugefügt, der Freundschaft, die in der Lage ist, über Verluste hinwegzuhelfen.
Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild, über mein Geschick. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was vom Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht.
Das Motto von Ludwig Tiecks Gedicht »Wunder der Liebe« über die mondbeglänzte Zaubernacht wurde zum Inbegriff der Romantik. Die Form des Gedichts ist eine sogenannte Glosse, bei der ein vorangestelltes Motto in den folgenden Strophen variiert und kommentiert wird. Jeder Vers des Mottos kehrt als Schlusszeile einer Strophe wieder. Hier ein Auszug.
Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält. Wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Liebe lässt sich suchen, finden, niemals lernen oder lehren. Wer da will die Flamm entzünden, ohne selbst sich zu verzehren, muss sich reinigen der Sünden. Alles schläft, weil er noch wacht. Wenn der Stern der Liebe lacht, goldene Augen auf ihn blicken, schaut er trunken von Entzücken, mondbeglänzte Zaubernacht. Aber nie darf er erschrecken, wenn sich Wolken dunkel jagen, Finsternis die Sterne decken, kaum der Mond es noch will wagen, einen Schimmer zu erwecken. Ewig steht der Liebe Zelt, von dem eigenen Licht erhellt. Aber Mut nur kann zerbrechen, was die Furcht will ewig schwächen, die den Sinn gefangen hält.
Die schier unbegrenzte Weite seelischen Empfindens in der Zaubernacht, die Vereinigung von Himmel und Erde, Blüten, Felder und Wälder, Sterne und die Sehnsucht nach der Heimat hat Eichendorff in seinem Gedicht »Mondnacht« mit wenigen Strophen erfasst. Im Bild des Himmels, der die Erde küsst, werden alte Schöpfungsmythen wach.
Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Nicht nur kosmische Phänomene, auch meteorologische Erscheinungen, Sturm, Regen, Schnee und Eis, Wolkenbildung fanden Eingang in die Dichtung der Nacht. Gottfried Keller lässt eine Wetternacht ihre Gewalt austoben, die erst am Morgen nachlässt.
Der Sturm erwacht, es dunkelt aller Enden. Jetzt eben hinter jenen Wolkenwänden, dort muss die Sonne untergehen. Dort ist es abendklar und goldenhelle und sind nun Lilie, Rosenhag und Quelle im einen selig roten Glanz zu sehen. Hier aber ist ein kaltes Wehen und Brausen, in dunkler Luft die hohen Wälder sausen, die Bäche toben durchs Gestein. Des Windes Peitsche fühlt die Heide streichen, asketisch beugen sich die ernsten Eichen, die Nacht wankt finster in das Land herein.
Der englische Dichter Edward Young hatte seine Nachtgedanken in den Jahren 1742 bis 1744 verfasst, eine meditative Dichtung über Leben, Tod und Unsterblichkeit. Das Werk, das den Ton der Empfindsamkeit in die Aufklärung brachte, wurde rasch populär, in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt und damit zum Wegbereiter der Nachtpoesie. Nicht Gefühlsseligkeit bestimmt das Werk, sondern eine klare, diesseitige Haltung.
Nacht, schwarze Gottheit. Von dem Eibenthrone streckt sie in strahlenloser Herrlichkeit ihr bleiern Zepter auf die Welt im Schlummer. Dies Schweigen, oh wie tot, wie tief dies Dunkel. Das Auge schaut, das Ohr erlauscht kein Sein. Die Schöpfung schläft, als stehe der Riesenpuls des Lebens in der Pause der Natur. O segenreiche Mitternacht, dir Heil, die Welt verbannt, gestillt die Leidenschaft, die ruhige Gemeinschaft mit dem Himmel offen. Hier sitzt die Seele mit sich selbst zu Rat, erwägt, was sie getan, beschließt, zu tun.
Jahrzehnte später macht Eduard Mörike die Mitternacht selbst zum Akteur. Auch ihm geht es nicht um eine mögliche Bedrohung in der Nacht, sondern darum, über die Zeit nachzudenken. Mit Gelassenheit nimmt die Nacht das quirlige Leben der Wasserquellen wahr. Beides gehört zusammen und die Zeit wird um Mitternacht für einen Augenblick ins Gleichgewicht gebracht.
Um Mitternacht. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Bergewand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun, der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn. Und kecker rauschen die Quellen hervor. Sie singen der Mutter, der Nacht ins Ohr. Vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralt alte Schlummerlied, sie achtet's nicht, sie ist es müd. Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtgen Stunden gleichgeschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort. Es singen die Wasser im Schlafe noch fort. Vom Tage, vom heute gewesenen Tage.
Das Erlebnis der Nacht ist verbunden mit Orten. In den Schauergeschichten oft mit dem Gottesacker, dem Friedhof, sonst mit Flüssen, Seen und dem Meer, mit Bergen und Tälern, mit dem Wald. Der 1812 in Innsbruck geborene Hermann Gehm zu Roseneck, von Haus aus Jurist, war auch Lyriker von Rang, mit politischen, antiklerikalen Gedichten, vorwiegend jedoch mit elegischer und zarter Naturlyrik.
Aus dem Walde tritt die Nacht, aus den Bäumen schleicht sie leise, schaut sich um in weitem Kreise. Nun gib Acht. Alle Lichter dieser Welt, alle Blumen, alle Farben, löscht sie aus und stiehlt die Garben weg vom Feld. Alles nimmt sie, was nur hold, nimmt das Silber weg des Stroms, nimmt vom Kupferdach des Doms weg das Gold. Ausgeplündert steht der Strauch, rücke näher, Seel an Seele. O die Nacht, mir bangt, sie stehle, dich mir auch.
Klänge und Geräusche werden mal als dämonische Dissonanzen wahrgenommen, mal als betörend harmonische Musik der Himmelssphären. Der Gesang der Nachtigall begleitet die Liebesnacht. Was Liebe ist, weiß nicht, wer die ganze Nacht schläft, sagt ein antikes Sprichwort. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, lautet der zur Redewendung gewordene Vers aus William Shakespeares Tragödie Romeo und Julia. In der Nacht sind der Leidenschaft lautlose Feste, dichtete Max Dautendey. Nacht ist es, nun erwachen alle Lieder der Liebenden, und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden, singt Friedrich Nietzsches Zarathustra. Das Tagelied, das die Minnesänger kultiviert haben, beschreibt den Abschied der Liebenden im Morgengrauen nach gemeinsam verbrachter Nacht.
Lustig macht sich Wilhelm Busch über die heimliche Liebesnacht, nicht ohne ironisch auf heikle Verwandtschaftsbeziehungen aufmerksam zu machen.
Man wünschte sich herzlich gute Nacht. Die Tante war schrecklich müde. Bald sind die Lichter ausgemacht und alles ist Ruh und Friede. Im ganzen Haus sind nur noch Zween, die keine Ruhe finden. Das ist der gute Vetter Eugen mit seiner Base Luzinden. Sie wachten zusammen bis in der Früh, sie herzten sich und küssten. Des Morgens beim Frühstück taten sie, als ob sie von nichts was wüssten.
Der 1844 geborene Paul Verlaine, Wegbereiter des Symbolismus, hat wie viele andere seiner Zeit, in der die Armut der Bevölkerung zu einer extremen Landflucht führte und die Städte den Zuzug kaum fassen konnten, deren nächtliches Elend beklagt.
Der Schenkenlärm, der Schmutz der nächt'gen Stadt, welk singt von dem Platanen Blatt um Blatt. Ein alter Omnibus auf schlechten Federn quietscht schief und schwankend zwischen seinen Rädern mit grün und roten Augen, die sich drehen. Arbeiter, die zur Kneipe rauchend gehen, dem Schutzmann qualmend ins Gesicht den Knaster, die Dächer nass, Asphalt und glitschig Pflaster und Gossen, die der Regen schwellen ließ. Das ist mein Weg. Mein Ziel, das Paradies.
Später haben die Expressionisten vor den Gefahren der Großstadt gewarnt, wie der in jungen Jahren verstorbene Georg Heim. Die romantischen Nachtdämonen kehren in anderer Weise zurück.
Die Dämonen der Städte. Sie wandern durch die Nacht der Städte hin, die schwarz sich ducken unter ihrem Fuß. Wie Schifferbärte stehen um ihr Kinn die Wolken schwarz vom Rauch und Kohlenruß. Ihr langer Schatten schwankt im Häusermeer und löscht der Straßen Lichterreihen aus. Er kriecht wie Nebel auf dem Pflaster schwer und tastet langsam vorwärts, Haus für Haus. Sie lehnen schwer auf einer Brückenwand und stecken ihre Hände in den Schwarm der Menschen aus, wie Faune, die am Rand der Sümpfe bohren in den Schlamm den Arm. Einer steht auf. Dem weißen Monde hängt er eine schwarze Larve vor. Die Nacht, die sich wie Blei vom finstern Himmel senkt, drückt tief die Häuser in des Dunkels Schacht.
Mit Gedichten und Erzählungen werden auch jene Nächte begleitet, die das Jahr gliedern. Die Osternacht, Walpurgisnacht, Andreasnacht, die Johannesnacht, mit der die Sommersonnenwende und in christlicher Tradition die Geburt Johannes des Täufers begangen wurde. Und selbstverständlich wird die Mainacht gefeiert, die erwartungsvolle Frühlings- sowie die betörende Sommernacht, die an die Vergänglichkeit erinnernde Herbstnacht und die kalte oder wohlige Winternacht mit aufwendigen Lichterfesten oder still am heimischen Herd.
In dem Gedicht mit dem Titel »Gute Nacht«, das den Zyklus seiner Winterreise einleitet, hat Wilhelm Müller die existenzielle Grundbefindlichkeit des Menschen benannt. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Adalbert Stifters Erzählung »Bergkristall« zeigt, in der eindringlichen Vergegenwärtigung des durch Nacht- und Schneetreiben zur tödlichen Bedrohung gewordenen Gebirges eine fremde und feindliche Natur. Und doch ist es die gleiche unergründliche Natur, die den Kindern, die sich verirrt haben, die gefahrenreiche Winternacht überleben hilft. Friedrich Hölderlin hat in seinem Gedicht »Hälfte des Lebens« die beiden extremen Stimmungslagen des Menschen, Glück und Verzweiflung, nach Ernst Jandls Meinung in vollendeter Weise vereint.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Besonders die heiligen Nächte der Religionen lassen die Herrlichkeit der Schöpfung erahnen. Die Religionsgeschichte der Menschheit kennt neben der christlichen zumindest drei andere heilige Nächte. Dazu der Freiburger Theologe und Religionswissenschaftler Karl Josef Kuschel.
Für Buddhisten ist das zentrale Ereignis im Leben des Buddha nicht dessen physische Geburt, sondern seine Neugeburt im Akt des Erwachens. Nach der Überlieferung erlangt der Prinz Siddhartha Gautama seine Erleuchtung des Nachts. Und es ist die Nacht, in der die Israeliten sich auf den Aufbruch aus dem Land des Pharao vorbereiten. Und es ist auch die Nacht einer Geburt. Die Masse der israelitischen Fronarbeiter in Ägypten wird als Bundesvolk des einen Gottes wiedergeboren. Die heilige Nacht der Muslime ist die Nacht der Herabkunft einer ersten Offenbarung Gottes an den Propheten. Nacht der Bestimmung heißt diese Nacht. Warum spielt die Nacht bei der Geburt von Religionsstiftern eine so wichtige Rolle? In der Nacht verschmelzen oben und unten. Es kommt zu einer Einheitserfahrung des Raums. Und dieses Moment entspricht einer religiösen Erfahrung. So wie der Himmel sich des Nachts zur Erde zu neigen scheint, so neigt sich Gott der Welt zu. Gott und Mensch berühren sich auf einmal.
So ist Weihnachten seit dem 18. Jahrhundert zu einem der häufigsten Sujets auch der deutschen Literatur geworden, über das Biedermeier bis zu Thomas Mann, Hermann Hesse und vielen anderen. Eichendorff hat in seinem Gedicht Weihnachten sicher nicht nur die Empfindungen des 19. Jahrhunderts ausgesprochen. Mehr als Recht und Gerechtigkeit ist es die Gnade, die Trost und Rettung verspricht.
Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit!
Am 24. Dezember 1818 schrieb der Pfarrer Josef Mohr in der kleinen Gemeinde Oberndorf bei Salzburg das weihnachtliche Lied der Lieder: Stille Nacht, heilige Nacht. Noch am selben Tag wurde es von Mohrs Freund, dem Volksschullehrer und Kirchenmusiker Franz Xaver Gruber, vertont und sogleich in der Christmette gesungen, um dann seinen Siegeszug um die Welt anzutreten. Wenngleich historisch und literarisch überhaupt nicht vergleichbar, so verfolgt doch auch Charles Dickens' Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa eine ähnliche Absicht, die Errettung aus Verblendung und Egoismus, wenn der alte, geizige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge nach drei Nächten, in denen ihm die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Weihnacht erscheinen, geläutert wird.
In der Mitte der sogenannten Rauhnächte, der 12 Nächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, liegt die Silvesternacht, deren Ereignisse und Abenteuer, Freude und Leid E.T.R. Hoffmann und andere geschildert haben, Jean Paul, Annette von Droste-Hülshoff, Theodor Fontane oder Hans Christian Andersen mit seinem Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern. Einen etwas unerwarteten, dabei gar nicht unfreundlichen Akzent setzt Joachim Ringelnatz.
In der Neujahrsnacht. Die Kirchturmglocke schlägt 12-mal bumm. Das alte Jahr ist wieder mal um. Die Menschen können sich in den Gassen vor lauter Übermut gar nicht mehr fassen. Sie singen und springen umher wie die Flöhe und werfen die Mützen in die Höhe. Der Schornsteinfegergeselle schwärzlich küsst Herrn Konditor Krause recht herzlich. Der alte Gendarm brummt heute sogar ein freundliches Prosit zum neuen Jahr. Kopfschüttelnd meinte die Sonne, ei, ei. Bei Nacht passiert doch so mancherlei. Ja, brummte der Dichter, ich denke wie du. Bei Nacht
geht alles ganz anders zu. Im Stillen haben sich beide gedacht, das Beste ist wohl, man schläft bei Nacht.
Der aus Niederschlesien stammende spätbarocke Dichter Christian Knorr von Rosenroth hat sich intensiv mit Naturphilosophie befasst und versucht, den einheitlichen Ursprung der christlichen Lehre und der jüdischen Kabbala nachzuweisen. Sein Gedicht über den beginnenden Morgen hat er um 1680 für eine häusliche Morgenandacht geschrieben. Auch hier wird der Weg vom Mikrokosmos zum Makrokosmos eingeschlagen, denn mit der Morgendämmerung, so ist der Dichter gewiss, bricht nicht nur ein gewöhnlicher Tag an. Jeder Sonnenaufgang erinnert an die Ewigkeit, der Tagesanbruch verweist auf den jüngsten Tag, an dem die Toten auferstehen werden, nachdem sie durch die Nacht des irdischen Lebens gegangen sind.
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Die bewölkte Finsternis müsse deinem Glanz entfliegen, die durch Adams Apfelbiss uns die kleine Welt bestiegen, dass wir, Herr, durch deinen Schein selig sein.
Die Nacht hält für viele Künstler kreative Stunden bereit. Adalbert Stifter lässt in seinem Erzählzyklus Studien einen jungen Wiener Maler an einen Freund mehrere Briefe schreiben, die jeweils den Namen von Feldblumen erhalten. Überschwänglich schwärmt der Maler von seiner Liebe zu einer Angela, bis er diese in den Armen eines anderen sieht. Ein Missverständnis, das sich zu beider Glück bald auflöst. Die Nachtviole, wie der folgende Abschnitt überschrieben ist, ist vor allem wegen ihres Duftes beliebt, den sie gegen Abend entfaltet. Sie kann aber auch ein Bild vergifteter Liebe sein und durchaus schweißtreibend wirken.
Nachtviole. Schon wieder muss ich die Nacht zu Hilfe nehmen. Und wer weiß es, ob ich sie nicht verschreibe, bis die helle Morgendämmerung durch meine Fenster scheint. In dieser gehobenen Stimmung ist an keinen Schlaf zu denken.
Vergangen ist der lichte Tag. Vom Zauber der Nacht. Feature von Hans-Joachim Sinn. Mit Thorsten Flassig, Thala Eldin, Uwe Zerwer und Birgit Häuser. Ton und Technik Julia Kümmel. Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020.